Lass uns mal kurz Bibel aufschlagen. Die Bibel aufschlagen. Ist ja das, was die Moslems dann sagen. Ja, welche Bibel? Ja, welche Bibel? Halleluja. Die Bibel. Die Bibel. Okay, 1. Petrus 3, 15 und zwar ab dem zweiten Teil bis 16a. So, 1. Petrus 3, 15 bis 16. Also zweiter Teil vom Vers 15 und der erste Teil von Vers 16. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Okay, dieser Vers, der klingt ja erstmal total klasse. Okay, das seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Dieses Wort für Rechenschaft ist das Wort Apologia im Griechischen. Nun, Apologia bedeutet Rechenschaft einerseits, aber Antwort, Verteidigung, Erklärung und Aufklärung. Logische und durchdachte Erklärung und Stellungnahme für das, über was du sprichst. Das heißt, Petrus fordert uns auf, dass wir bereit sind, einfach Rechenschaft abzugeben, eine Erklärung, eine logische Erklärung für die Hoffnung, die wir in uns haben. Und das ist das, was wichtig ist. Okay, wir als Christen, wir würden sagen, hey, weißt du so, wen juckt diese ganze Diskutiererei, okay? Lass uns, wir beten Jesus an, okay? Aber die Bibel fordert uns definitiv auf, auch Rechenschaft abzugeben, beziehungsweise eine logische Erklärung für die Hoffnung, die in uns ist, darzulegen, beziehungsweise jemanden zu erläutern. Und das ist das, was wir hier tun. Aber es steht auch mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das ist ganz wichtig, einfach auch für unsere muslimischen Mitbürger oder wer auch immer das hier anschaut. Es ist in keinster Weise mein Ziel, Muslime oder einfach muslimische Mitbürger irgendwie fertig zu machen, niederzumachen und all diese Sachen oder sie vielleicht sogar auszulachen oder sie als blöd darstellen zu lassen, in keinster Weise. Die Bibel sagt, dass in Sanftmut und Ehrerbietung, ich weiß, dass bei vielen Christen einfach gewisse Dinge, vor allem aus der muslimischen Welt, so wie einen gewissen Ärger hervorruft. Aber ich persönlich glaube, dass Jesus für die Muslime ebenso gestorben ist. Und diese Herzenshaltung wollen wir haben. Das bedeutet auch, unsere Argumente, die wir haben und diese ganzen Sachen in Sanftmut und Ehrerbietung. So, ich muss ganz klar sagen, dass ich bin Christ, okay? Ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist und ich glaube, dass der Koran eine Lüge ist. Okay, das ist das, was ich definitiv glaube. Aber ich sage das jetzt hier nicht, um Muslime sozusagen fertig zu machen oder Muslime als blöd da, überhaupt nicht. Nein, ich bin Christ, ich glaube an die Bibel, das ist das Wort Gottes und der Koran ist für mich eine Lüge. Okay, so, heißt es für mich, dass ich die Moslems ebenso, was weiß ich, ablehne und all diese Sachen? Nein, überhaupt nicht. Ich persönlich glaube auch nicht, dass der Islam zu Deutschland gehört. Ich glaube, dass die Muslime zu Deutschland gehören, okay, weil sie hier Bürger sind, aber der Islam gehört nicht zu Deutschland. Es ist interessant, okay, für uns Christen ist es natürlich lustig. Ihr kennt ja diese Stände in der Stadt, das habe ich gerade, wo ich mit dem Franco gesprochen habe, wo die Korane verteilt werden. Okay, diese Stände heißen ja dann, das ist eine Bewegung und die heißt Lies, okay, um den Koran zu lesen. Nur im Englischen heißt es Lies, Lügen. Genau, das heißt, im Deutschen heißt es Lies, sozusagen wie die Aufforderung, den Koran zu lesen, aber wenn du es Englisch liest, steht da Lies, was bedeutet Lügen. Okay, und es ist sehr interessant, ich sage jetzt nicht, hey, boah, voll, das ist so, genau, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sichtweise darauf. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, heute in der ersten Session möchte ich über Mohammed sprechen, über sein Leben, okay, über Mohammed möchte ich sprechen. Dann, was wir später noch uns anschauen werden, ist, beziehungsweise Mohammed, weil viele Moslems sagen, dass die Bibel über Mohammed prophezeit, okay, und wir werden all diese Bibelstellen durchgehen. Okay, wir werden all diese Bibelstellen durchgehen, wo die Moslems uns behaupten, dass beziehungsweise dass die Bibel über Mohammed prophezeit. All diese Schriftstellen werden wir uns anschauen und weil das Ding ist, weil wenn die Bibel nicht über Mohammed prophezeit, das ist ganz wichtig, das müssen wir verstehen. Wenn die Bibel nicht über Mohammed prophezeit, dann ist der Koran eine Lüge und dann ist Allah ein Lügner, weil sie glauben, dass der Koran das Wort Gottes ist, nicht mal, dass da nichts drin ist, was menschlich ist. Das heißt, was Mohammed wiedergegeben hat, hat nichts mit seinen Gefühlen, mit seinen Eindrücken und so weiter zu tun, sondern er ist einfach wie so ein leeres Rohr gewesen, wo Gott einfach nur durch ihn gesprochen hat. So, wenn er und im Koran steht, dass über Mohammed prophezeit wurde, im Injil, also im Evangelium, wobei, wenn die Evangelium sagen, meinen die das Neue Testament, und in der Tora, was das Alte Testament beziehungsweise die fünf Bücher Mose ist. So, wenn aber nicht über Mohammed prophezeit wurde, dann müssen wir sagen, okay, der Koran, der Verfasser hatte irgendwie Probleme oder Verständnis oder keine Ahnung vom Koran, von Tanach, Tora und Injil beziehungsweise Evangelium im Neuen Testament. Okay, und dann will ich darauf eingehen, auf die Dreieinigkeit. Okay, das ist dieses große Thema bei Moslems, Dreieinigkeit. Okay, was ist Dreieinigkeit? So, was wir erstmal verstehen müssen, ist, dass die Aussage, die die Moslems tun, dass wir drei Götter anbeten, ja total falsch ist. Wir haben das noch nie behauptet. Wenn wir das ja behaupten würden, wäre das ja schon mal okay, eine Rechtfertigung, damit sie das aufnehmen können. Aber wir sagen, wir beten einen Gott an. Wir gehen ein Gott, so steht es in der Bibel, wir glauben an einen Gott, wir sind Monotheisten, was bedeutet, wir glauben an einen Gott und nicht Polytheisten, die an mehrere Götter glauben. So, wir glauben aber an eine Dreieinigkeit. Wir glauben, dass es ein Wesen Gott gibt, die gleichgestellt sind, aber drei Personen. So, genau, so, aber dieses Verständnis, das ist das Problem, was die Moslems, wo sie einfach kein Verständnis haben, beziehungsweise ihr großes Problem ist, und da der Verfasser vom Koran hat keine Ahnung, das muss ich leider so sagen, hat keine Ahnung von der Dreieinigkeit gehabt. Okay, ich werde euch nachher Verse aus dem Koran aufzeigen, was der Verfasser vom Koran geglaubt hat, wer die Dreieinigkeit ist. Wer ist die Dreieinigkeit? Vater, Sohn, Heiliger Geist. In der ganzen Kirchengeschichte hat sich das nie geändert. So, was sagt, aber wisst ihr, was der Koran sagt, wer die Dreieinigkeit ist? Vater, Jesus, Maria. Ganz genau. So, ich werde es euch zeigen, im Koran steht es so drin. So, das bedeutet für mich, der Verfasser hat sich nie mit dem Christentum beziehungsweise mit der Bibel befasst oder hat er möglicherweise irgendetwas aufgefasst und eine Eigeninterpretation gegeben. So, die werden dann sagen, okay, ja, aber die Katholiken, sie beten sie an. Ja, ja, aber die Katholiken, nicht mal die katholische Kirche und in der Theologie der katholischen Kirche hat man jemals gesagt, dass Maria ein Gott ist. Nicht mal da. Die am nächsten dran sind an der Verherrlichung Marias. So, das bedeutet für mich, okay, das heißt, ihr Standpunkt, das heißt, die Grundlage, von wo sie kommen, ist schon mal komplett falsch. Okay, weil wir wissen alle, es gab noch nie in der Kirchengeschichte, gab es noch nie eine Bewegung, die behauptet, Vater, Jesus, Maria wären die Dreieinigkeit. Noch nie. Sondern es war immer, schon immer, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, seit dem ersten Jahrhundert, Tertullian, Ignatius und so weiter, haben dieses Wort erwähnt. So, dann das nächste, wieso ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen, auch was Argumente betrifft. Okay, wir denken immer als Christen, vor allem die an den lebendigen Gott glauben, dass er zu uns noch spricht und dass wir noch immer Erfahrung mit Gott haben und so weiter. Wir denken, okay, hey, die Bibel sagt, dass wenn wir vor das Gericht kommen, wird uns eingegeben werden, was wir sagen sollen. Okay? Und es gibt YouTube-Videos, wo Moslems einfach argumentieren und die sich befasst haben mit der Bibel. Okay? Befasst haben mit der Bibel und benutzen das gegen Christen. So, was du in den YouTube-Videos siehst, ist, dass Christen echt blöd dastehen. Okay? Christen stehen echt blöd da, weil sie sich nie damit befasst haben. Sie oft denken sie, okay, der Heilige Geist wird es mir in dem Moment geben. Nur, schaut mal, Johannes 14, 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lernen und euch erinnern, alles das, was ich euch gesagt habe. So, erinnern bedeutet, dass er etwas bei dir hervorruft, was du bereits kennst. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns damit befassen. Okay? Und mir ist natürlich bewusst, wir haben hier niemand, oder es ist hier keine Debatte, wo jemand, ein Moslem da ist, mit dem ich hier debattieren kann oder der mit mir debattieren kann. Und all diese Argumente, die ich auch hier vorführen werde, werden mit Sicherheit auch viele Moslems sagen, ja, aber und so weiter. Das ist mir alles bewusst. Nur für uns, dass wir einfach, was den großen Teil, den groben Teil betrifft, ist es wichtig, dass wir ein gewisses Verständnis haben. So, wir werden über Mohammed sprechen, über sein Leben in der ersten Stunde und was die Bibel wirklich sagt oder beziehungsweise die Bibelverse, über die Moslems sagen, dass sie über Mohammed prophezeien. In der zweiten Stunde werden wir dann über die Dreieinigkeit sprechen und über die Überlieferung des Koran und des Neuen Testaments. Wenn du das vergleichst, den Koran vergleichst, die Überlieferung des Korans und die Überlieferung der Bibel, dann vergleichst du nicht mal Äpfel mit Birnen, sondern dann vergleichst du Birnen mit Schweinen. Okay? Oh, das ist vielleicht ein blödes Beispiel. Birnen mit Kühen, okay? Das ist so, das kannst du in keinster Weise vergleichen. Ein Koran, der in einem Zeitraum von 23 Jahren geschrieben worden ist und sozusagen überliefert wurde von einer einzigen Person. Und dann haben wir eine Bibel, die in einem Zeitraum von 2500 Jahren geschrieben worden ist, von circa 40 Leuten überliefert worden ist. Das ist eine ganz andere Art und Weise der Überlieferung. Du kannst es ja gar nicht vergleichen. Okay? Und dann das Verständnis, was die Bibel betrifft und das Verständnis, was im Koran ist, ebenso. Sowas von Meilenwand auseinander von, wisst ihr so. Den Koran kannst du kontextual gar nicht verstehen, weil es da keinen Kontext gibt. Die Bibel musst du kontextual und historisch zum Teil verstehen und interpretieren, um ihn überhaupt zu verstehen. Okay, das ist sowas von, wenn man sagt, ah ja, guck mal, ihr, woher wisst ihr was und so all. Das sind so Argumente, die kannst du gar nicht bringen. Okay, weil ich vertraue lieber auf 40 Personen und Tausende von Manuskripten aus den unterschiedlichsten Bereichen der Welt, die in Übereinstimmung sind, als möglicherweise 3-4 Skripten, die von einer einzigen Person kommen und dann diesen Koran, den sie haben, der wurde so zusammengestellt über 100 Jahre nach Mohammed. Genau, und der Rest wurde verbrannt. Und wir haben eine freie Überlieferung. Was bedeutet das? Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das Evangelium des Neuen Testaments ist eine freie Überlieferung. Freie Überlieferung bedeutet, dass ich hier etwas sage, jeder von euch schreibt es auf, okay? So, wenn wir hier diese ganzen Leute hier nehmen, euch alle, und das, was ich gesprochen habe, ihr aufschreibt, dann werden es unterschiedliche Sachen sein, die ihr aufgeschrieben habt, aber zu 80% wird es eine Übereinstimmung sein. Okay? Das ist eine freie Überlieferung. Ich sag euch was, ihr geht in die Welt und überliefert es. Das ist eine freie Überlieferung. Der Koran ist komplett anders. Koran ist eine kontrollierte Überlieferung. Ein Kalif hat sozusagen die Fragmente gesammelt, die noch da waren, und hat sie zusammengefasst und hat gesagt, das ist der Koran, alles andere muss verbrannt werden. Es ist auch von einer Regierung kontrollierte Überlieferung. Ich würde nicht mal der deutschen Regierung vertrauen, wenn sie eine einzige Sache überliefern soll. Stell dir mal vor, du gibst den Russen die Bibel, dass sie interpretieren und zusammenstellen, was da reingehört. Zu welchem Vorteil wird es sein? Oder den Amis? Oder den Deutschen? Oder überlegt euch mal der Genderbewegung. Also sowas kann ich nicht vertrauen, sondern die freie Überlieferung ist für mich wesentlich wahrhaftiger und klarer und deutlicher als eine kontrollierte Bewegung von einer Regierung, beziehungsweise in dem Fall eines Kalifen. So, Mohammed. Wisst ihr, wie oft Mohammed in der Bibel erwähnt wird? Kein einziges Mal. Sehr gut. Wisst ihr, wie oft Mohammed im Koran erwähnt wird? 4-mal. Wisst ihr, wie oft Jesus in der Bibel im Koran erwähnt wird? 25-mal wird Jesus im Koran erwähnt. Wisst ihr, wie oft Mose im Koran erwähnt wird? 135-mal. So, ich sage nicht, nur weil der eine mehr öfter erwähnt wird wie der andere, ist der wichtiger und weniger wichtig und so weiter, das sage ich nicht. Aber es zeigt uns doch eine massiven Unterschied. Der Mohammed wird 4-mal erwähnt, Jesus 25 und Mose über 130-mal erwähnt. Das ist schon mal echt interessant. Dann, die ersten, das ist auch sehr wichtig, die ersten Belege, dass Mohammed überhaupt gelebt hat, gab es erst 100 Jahre nach seinem Tod. Die ersten Belege, so, dass er überhaupt gelebt hat. So viele Wissenschaftler glauben nicht mal, dass Mohammed gelebt hat. Viele Wissenschaftler glauben, dass ein Kalif, der 200 Jahre später gelebt hat, dass er angefangen hat, Mohammed zu erfinden und den Islam zu erfinden. So, warum? Weil die ersten Schriftstücke, wo wir über Mohammed lesen, sind erst 200 Jahre nach seinem Tod. Das erste Mal, und dieser Kalif hat zum ersten Mal Mohammed überhaupt erwähnt. Und dieser Kalif hat zum ersten Mal das Wort Moslem erwähnt. Dieser Kalif hat zum ersten Mal Islam erwähnt. Das wird 200 Jahre nach dem Tod von Mohammed gibt es erst Fragmente, Schriftstücke, die überhaupt belegen, dass Mohammed gelebt hat, dass es Moslems gab, dass es Islam gab. 200 Jahre nach dem Tod von Mohammed. Okay, das kann man jetzt so nicht sagen, okay? Das kann man so nicht sagen, sondern das sind die ersten Schriftstücke, die überhaupt belegen, dass es überhaupt einen Islam gibt, der von dem Islam, von Mohammed und von den Moslems spricht. So, die Moslems werden sagen, ja, das ist bei uns nicht schlimm, weil bei uns wird alles geht über, wie, die tun sich auswendig lernen. Ja, ja, der Koran wird ja auswendig gelernt. Und wir können ganz genau sagen, jeder, der den Koran auswendig kennt, kann ganz genau sagen, wer sein Lehrer war, wie man den Koran zitiert. Und der kann sagen, wer sein Lehrer war. Und diese Sache geht bis Mohammed. Somit brauchen wir eigentlich keine Schriftstücke. So, das zerstört dann komplett den historischen Nachweis. Du kannst damit fast machen, was du willst. Okay, das ist schon mal echt krass. Okay, so, Die erste Sunna oder die ersten Hadithe, das ist das Leben von Mohammed. Die meisten Moslems, Imame sagen, ja, den Koran kannst du nicht verstehen ohne die Hadithe. Hadithe sind Schriftstücke, beziehungsweise sind riesige Bänder von Schriften, die über das Leben von Mohammed, Aufschriebe, die über das Leben von Mohammed schreiben, sind Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed, sowie der Aussprüche und Handlungen Dritter, die er stillschweigend gebilligt hat. Also Mohammed. Zum Beispiel Hadithe, wir haben heute in der Sunna, das ist sozusagen die Aufschriebe von ein paar Leuten, die Hadithe, also das Leben des Mohammed aufgeschrieben haben, haben wir 7225. Oder manche sagen sogar 7563. Da unterscheiden sich manche. Haben wir Hadithe. So, das sind 7000, lass das 7563 sein. Aber wisst ihr, wie viel es ursprünglich waren? Ursprünglich waren es 600.000. So, 600.000. Manche Moslems sagen, ja, nee, das stimmt nicht, 20.000. Wenn es 600.000 waren, sind 7.563 gerade mal 1,5% der ganzen Hadithe. So, wer hat darüber entschieden, welche Sachen aus Mohammeds Leben reingehören und welche nicht? Was steht in den anderen Sachen drin? Zum Beispiel gibt es satanische Verse, die Moslems haben. Viele sagen, die sind definitiv die Worte des Propheten, und dann gibt es einige, die sagen, nein, 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 das ist eine Lüge, das wurde da reingesetzt, haben aber in keinster Weise eine Bestätigung, wieso die da rein sind. Wieso sind es satanische Verse? Weil Mohammed viel Götterei billigt. Okay? Er erlaubt in diesen Versen viel Götterei. Und das ist ja das, wo man ja dagegen ist. So, Mohammed wurde anscheinend von Abdullah aus dem Bau Hashim Clan bekam mit der Amina um 570 nach Christus einen Sohn, den sie Mohammed genannt haben. Sein Vater starb kurz danach und Mohammed lebte in der Wüste mit Beduinen, kurz nachdem seine Mutter nach seinem 6. Lebensjahr verstorben ist. Ab seinem 8. Lebensjahr lebte er mit seinem Onkel Abu Talib. Aufgrund des hohen Ansehens, den sein Onkel genoss, war es Mohammed möglich, mit dem Karawan zu reisen und dadurch auch den Handel kennenzulernen. Dadurch kam er auch nach Syrien und in Kontakt mit vielen Christen und Juden. Islamische Tradition schreibt, dass Mohammed ein sehr aufrichtiger und ehrlicher Geschäftsmann war. Er bekam anscheinend sogar den Spitznamen Al-Amin, was so viel wie der Treue oder Verlässliche oder Vertrauenswürdige bedeutet. Gegen 595 nach Christus heiratete er eine wohlhabende Khadija, hieß sie. Khadija, okay? Eine Witwe, eine sehr wohlhabende Witwe, und sie war 15 Jahre älter wie er. Okay, seine Frau war 15 Jahre älter, er muss ein Prophet gewesen sein. Halleluja, also für all die Moslems, meine Frau ist auch 15 Jahre älter wie ich. Okay, deswegen, das war ein Spaß, das war jetzt nicht um die Leute hier, um Mohammed zu denunzieren. 610 nach seinem 40. Geburtstag, 610 nach Christus, nach seinem 40. Geburtstag behauptet er, dass der Engel Gabriel ihm erschien. Okay? Und Gabriel ist ihm erschienen und teilte ihm mit zu lesen. Okay? Er hat zu ihm gesagt, Ikara, les oder zitier, Ikara. Und Mohammed hat gesagt, was Mohammed dann gesagt hat, Ma'ana Bikara. Ich kann nicht lesen, ich kann nicht zitieren. Warum? Weil er war Analphabet. Er konnte nicht lesen und nicht schreiben. Ich sage, Ma'ana Bikara. Dreimal hat er es ihm gesagt. Aber der Engel Gabriel oder Jibril hat aber verlangt, dass er liest oder zitiert. Und nach diesem Ereignis, er hat ungefähr 23 Jahre lang, hat er Dinge empfangen von Jibril oder von Gabriel, wie er ihn benannt hat, hat 23 Jahre den Koran empfangen, beziehungsweise ihn sozusagen dann auch zitiert. Und die um ihn herum waren, die haben ihn auswendig gelernt. Okay? Und das ist interessant. Mohammed, nach diesen Sachen, hat, nachdem er die Erscheinung von Jibril hatte, sagte, und das ist jetzt nicht etwas, was auch von irgendwelchen Wissenschaftlern ist, sondern das ist wirklich aus der Sunna, aus der Hadithe, das heißt von dem Leben Mohammeds. Mohammed hat nach diesem Ereignis, nach dieser Erscheinung, hat er gedacht, er ist von Dämonen besessen und wollte Selbstmord begehen. Er hat gedacht, das kann nicht Gott sein, das ist ein Dämon und er hat einen Dämon. Er hat einen, und Djinn, richtig. Er hat einen Djinn und er wollte Selbstmord begehen. Und er wollte mehrmals Selbstmord begehen, aber Gabriel, also Jibril, hat ihn jedes Mal aufgehalten sozusagen. Okay? Und daraufhin fing er an sozusagen dann auch Leute dem Islam näher zu bringen, beziehungsweise den Koran oder wenn es den Islam damals überhaupt gab. So, was wichtig ist. Damals in den ersten 10 Jahren hatte er wenige Nachfolger und wurde immer sehr stark belächelt und als verrückt abgestempelt. Vor allem, weil er einen Monotheismus, also einen Glauben an einen einzigen Gott lehrte. Weil damals bei der Kaaba, okay, in Mekka, war viel Götterei. Es war dort ganz normal, dass viele Götter angebetet worden sind. Das heißt, in seiner Gesellschaft, wo er war, war es einfach unüblich, dass man einen einzigen Gott anbetet. Und man wurde belächelt. Ähnlich wie wenn du nach Indien kommst und sagst, es gibt nur einen Gott. Okay? Obwohl die glauben, es gibt über 300 Millionen. Okay? Die belächeln dich und sehen dich als schwach an. Weil logisch ist ja, dass 300 Millionen stärker sind wie einer. Okay? Aber das sind alles einfach, wie soll ich sagen, Gedankengänge, die nicht gerade sind. Okay? Klar, für uns Menschen sind 300 Millionen stärker wie einer. Also macht es doch Sinn, dass 300 Millionen besser ist. Ja, aber weißt du was? Das geistliche Leben ist nicht ganz so einfach. Im geistlichen Leben, wenn du mit Gott bist, schlägt einer 1000 und zwei 10.000. Okay? Somit, das heißt, der Gedankengut muss da ein bisschen zurechtgerückt werden und vor allem, was die Trinität betrifft. So, Islam zu einem polytheistischen Ort, obwohl Abraham dort die Kaaba selbst gebaut hatte und einen monotheistischen Gott ehrte. Was sie glauben, diese Kaaba, ein Klotz, ein Eckstein, wie es auch immer aussieht, glauben sie, dass Abraham mit Ismael, seinem Sohn, dort hingegangen ist und den aufgebaut hat. Das ist das Nächste, was wir im Koran finden, ist, dass historische Nachweise haben wir keine. Okay, das ist brutal schwierig, dass wir historische Nachweise nicht haben. Vor allem, es gibt sogar keinerlei Fragmente, die sowas überhaupt bestätigen. Wie zum Beispiel sowas, dass Abraham mit Ismael dorthin gegangen ist und die Kaaba erbaut hat. Was biblisch gesehen, wir auf einem ganz anderen Fundament stehen. Das ist schon mal unheimlich wichtig. Seine Nachfolger waren Abu Bakr, ein sehr enger Freund, dessen Tochter Aisha er heiratete. Und hier geht's los. Und das ist das, was ich über Mohammed, wo wir uns über Mohammed Gedanken machen müssen. Okay, als allererstes, es gibt Dinge, die die Moslems wirklich, wo ich sagen muss, hey, Hut ab vor den Moslems. Okay, sie glauben an einen monotheistischen Gott. Sie glauben ans Gebet. Sie glauben ans Fasten. Okay, sie glauben wirklich an so viele Dinge, wo ich sagen muss, Hut ab. Unsere Aufgabe ist es nur, sie noch zum richtigen Gott hinzuführen. Okay? So siehst du zum Beispiel in vielen Religionen einfach Werte, die richtig sind. Nur weil jemand Moslem ist, weil jemand Hindu ist, weil jemand Buddhist ist, weil jemand keine Ahnung was ist, heißt es nicht, dass alles falsch ist, was die machen. Okay? Es gibt Werte, die sind richtig. Genau, nur müssen wir sie halt zu dem richtigen Gott dann noch führen. Und es ist bei den Moslems so. Ich muss sagen, viele Moslems beten wesentlich mehr wie Christen. Lesen den Koran wesentlich mehr wie die Christen. Genau, fasten wesentlich mehr wie die Christen. Das sind alles Dinge, die sind wirklich gut. Nur machen sie halt, würde ich sagen, sagen wir und wissen wir, machen sie es für einen falschen Gott. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Okay? So, und das Leben von Mohammed müssen wir uns anschauen. Aisha, wer war Aisha? Aisha war die Tochter von Abu Bakr. Okay? Und er hat Aisha geheiratet. Und das ist das, wo wir uns einfach gewisse moralische Dinge bei Mohammed anschauen müssen. Wie alt war Aisha, als Mohammed sie geheiratet hat? Sie war 6. Sie war 6 Jahre alt. Manche sagen 7, wobei die meisten, wie von Sahih al-Bakari, der die größte Sunna geschrieben hat, beziehungsweise die größte Hadithe, die längste Hadithe, unter anderem er, sagt, sie war 6 Jahre alt. So, damit hätte ich jetzt zum Beispiel als allererstes auch kein Problem richtig. Okay, in unserer Gesellschaft ist es natürlich verpönt und geht mal gar nicht. Wobei die Moslems sagen werden, ja, es war politisch, dass er sie geheiratet hat. Okay, dann würde ich sagen, okay, lass ich auch noch gelten. So, wenn du sie aus politischen Gründen heiratest und so weiter, ein Kind, aber sie sozusagen dann behandelst wie eine Tochter, bis sie möglicherweise erwachsen ist, würde ich noch sagen, okay, weißt du was, damals, die Zeit, müssen wir auch sagen, das passt. Nur, wir haben halt die Schriftstücke von Sahih al-Bakari, die uns mitteilen, ab wann sie intim geworden sind. Und das ist mein Problem. Und wir wissen, dass sie 9 Jahre alt war. Und er war 53. So, da fängt mein Problem an. Und nicht nur in unserer Gesellschaft müssen wir uns darüber Gedanken machen, sondern auch damals war das definitiv nicht normal. Okay. Und das sind halt so Sachen, okay, das ist etwas, wo wir definitiv hinterfragen müssen. Okay, und weißt, viele würden dann sagen, ja, er war mit ihm pädophil und Probleme und so weiter. Ich will nicht mal so weit gehen, weil Mohammed war bis zu seinem 50. Lebensjahr nur mit einer einzigen Frau verheiratet. Und man sieht nicht, dass er möglicherweise wirklich nach kleinen Mädchen irgendwie Ausschau gehalten hat, sondern seine Frau. Er hat seine Frau geliebt, sie war 15 Jahre älter wie er, bis sie gestorben ist. Genau. Das heißt, ich will nicht so weit gehen und sagen, ah, guck mal, Mohammed, Pädophile und so weiter. So weit will ich nicht gehen, okay? Aber ich will auf jeden Fall mitteilen, wir müssen uns darüber Gedanken machen, weil das ist nicht nur in unserer Gesellschaft etwas, was ein No-Go ist, sondern auch da in der damaligen Gesellschaft war es ebenso ein Problem. Okay? Und politisch, wenn es nur eine politische Aktion gewesen wäre, würden wir sagen, okay, lassen wir gelten. Aber wenn es dann zur Intimität so früh kommt, dann ist es etwas, wo wir sagen müssen, hey, das passt irgendetwas nicht. So, Aisha ist sehr hoch angesehen im Islam. Okay? Aisha ist sehr hoch angesehen im Islam. So, das ist eine Geschichte, wo wir uns Gedanken machen müssen, was Mohammed betrifft. Dann eine zweite Geschichte, wo wir uns Gedanken machen müssen. Okay, wie gesagt, bis zum 50. Lebensjahr hatte, oder 50. oder 53. Lebensjahr hatte Mohammed nur eine einzige Frau. Okay, später hatte er insgesamt 13 Frauen. Insgesamt, über sein ganzes Leben hin, hatte er 13 Frauen. Einmal zur selben Zeit hatte er 11. Manche sagen 9, manche sagen 11, okay. Da sind sich sogar auch die Islamwissenschaftler nicht ganz hundertprozentig einig. Genau. Aber der Koran sagt, man darf ja nur 4 Frauen haben. So, es gibt gewisse Sachen, wo ich sage, okay, möglicherweise menschelst da doch ein bisschen zu sehr. Da gibt es noch eine Geschichte, und zwar die Geschichte von seinem Adoptivsohn Said. Okay? Er hat einen Adoptivsohn gehabt, der hieß Said. Said hatte eine Frau, die hieß Zeynep. Okay? Zeynep war anscheinend, hey, junge Leute würden sagen, die war eine Bombe, okay, eine Granate, okay, die war anscheinend brutal hübsch, okay. So, Zene war brutal die hübsche Frau, okay, wie auch immer das aussah damals, okay. Das dürfen wir uns nicht vorstellen wie heute, nach den Schönheitsidealen. Es war einfach, auf jeden Fall, einfach eine super hübsche Frau, okay. So, Mohammed wollte mal Said besuchen, beziehungsweise mit ihm sprechen, weil Said war einer seiner ersten Konvertiten, beziehungsweise einer seiner ersten Nachfolger, und kommt zu ihm zum Zelt und fragt nach Said, wobei Said war jetzt nicht da, nur Zeynep war da und spärlich bekleidet. Mohammed sah das, dreht sich sofort um und sagt, Herrlichkeit sei dem Allmächtigen, Herrlichkeit sei dem Allmächtigen, der die Herzen der Menschen umkehren kann. Und Zeynep hat sich noch was drüber gezogen und sagt, hey, willst du nicht reinkommen? Und sagt, nein, nein, nein. Und als Said zurückkam, hat sie das Said erzählt. Said geht zu Mohammed und sagt zu Mohammed, Mohammed, in meinen Worten jetzt, hat sie dir den Kopf verdreht, weil wenn ja, dann scheide ich mich von ihr und du kannst sie dann heiraten. Okay? Und er sagt, nein, 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 bleib mit ihr verheiratet. So, jetzt kommt aber etwas, jetzt kommt die Sure 33 ins Spiel. Weil das Ding ist, es war ja sein Adoptivsohn und Sure 4 sagt, dass man die Schwiegertochter nicht heiraten darf. So, jetzt kommt aber Sure 33 ins Spiel und schaut mal. Sure 33, Ayat 4, also wie wir sagen, Sure ist Kapitel, würden wir sagen, Kapitel 33, 4 wäre Vers 4, im Koran ist es Ayat. Allah hat keinem Manne zwei Herzen in seinem Innern gegeben, noch hat er jene unter euren Frauen, die ihr Mütter nennt, zu euren Müttern gemacht, noch hat er eure angenommenen Söhne zu euren Söhnen gemacht, das ist Gerede aus euren Mündern, Allah aber spricht die Wahrheit und er zeigt den Weg. Jetzt, weil es gab keine Möglichkeit, Zeynep zu heiraten, weil sie war ja seine Schwiegertochter. Jetzt kommt Jibril und sagt ihm, das ist etwas von Menschen gemachtes. Allah hat es nie gesagt. Und hier wird das Adoptionsrecht komplett zerstört, was für die Gesellschaft brutal wichtig ist. Die Adoption ist brutal wichtig. Bei Römern war das wichtig. Damals war es bei Juden, bei Christen. Das Adoptionsrecht ist brutal wichtig. Weißt du, ich meine so? Wenn ich jetzt nach Indien gehe, diese ganzen Kinder, die adoptiert werden von christlichen Familien, das ist sowas von wichtig, in der Gesellschaft damals verankert und war einfach so stark. Aber hier kommt auf einmal Jibril und sagt ihm, pass mal auf, Adoptionsrecht gibt's nicht. So, jetzt ist der Weg frei, Zeynep zu heiraten. Said lässt sich scheiden, Mohammed heiratet Zeynep. So, das sind zum Beispiel zwei Sachen, wo wir uns sagen müssen, okay, das ist ein bisschen schwierig, okay? Und damit habe ich ein Problem. Klar gibt es jetzt auf jeden Fall Moslems und so weiter, die eine andere Argumentation haben und dann sagen und versuchen dann zu erklären und so weiter, wieso, weshalb, warum und all dies Ganze und dass das sogar sogar ehrenhaft war und all diese Sachen. Ich verstehe das alles. Nur aus dem historischen Kontext ist es für mich, okay, wo ich mir sagen muss, okay, war er wirklich ein Prophet? Okay? Weil das sind Sachen, diese zwei Sachen sind natürlich schon, und klar haben Moslems ihre Argumente, was das betrifft. Okay? So, lasst uns aber weitergehen in der Session, was Moslems uns mitteilen wollen, beziehungsweise wo viele sagen, okay, dass die Bibel über Mohammed prophezeit. Sure 7, 157. Also, ich höre hier gerade Blättern, habe gerade gedacht, jemand hat einen Koran hier. Sure 7, Ayat 157. Die da folgen dem Gesandten, dem Propheten, dem Makellosen. Okay, das ist unsere Übersetzung, die deutsche Übersetzung, dem Makellosen. Die richtige Übersetzung wäre dem Ungebildeten. Okay, weil er ungebildet war. Okay, dem Makellosen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium erwähnt haben. Beziehungsweise erwähnt finden. Sure 7, 157. Die da folgen dem Gesandten, dem Propheten, dem Makellosen. So, Mohammed wird viermal erwähnt. Meine Frage ist, okay, da steht viel über dem Propheten. Wer sagt, dass es nicht doch Jesus ist? Wer behauptet, dass es Mohammed sein muss? Über Mohammed steht viermal, aber der Islam hat es komplett, und ich verstehe die ganzen Argumente, aber was, wenn es doch nicht so ist? Und im Evangelium erwähnt wird, er befiehlt ihnen das Gute und verbietet ihnen das Böse. So, hier steht ganz klar, in der Tora und im Evangelium ist Mohammed erwähnt. So, habt ihr jemals von Mohammed gelesen in der Tora? In der Bibel? So, und jetzt pass auf, jetzt kommt es zu Argument, gerade was die Dreieinigkeit betrifft von den Moslems. Zeigt mir in der Bibel, dass Gott von sich behauptet, er ist Gott. Zeigt mir in der Bibel, wo Mohammed steht. Das Ding ist, wenn sie so argumentieren, dann schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Weil du wirst Mohammed nie lesen. Und ich zeige euch die Bibelverse, die sie behaupten, dass Mohammed drinsteht. Wir als Christen, die Exegese leben, also dass wir bekommen Offenbarung aus der Schrift und tun nicht Offenbarung in die Schrift hinein interpretieren, was Eisegese wäre. Okay, sondern Exegese heißt, aus der Schrift bekommen wir Offenbarung und nicht Eisegese, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigene Offenbarung in die Schrift reininterpretieren. Das machen ja auch viele, okay, das müssen wir schon sagen, okay. Und die sich rechtfertigen mit gewissen Bibelversen, obwohl die damit nichts zu tun haben in unserem eigenen Leben, okay. Das ist Eisegese. So, und das ist das. So, aber wenn Sie, so, das ist das erste Argument. Wenn Sie sagen, ja, zeig mir, dass Jesus von sich sagt, ich bin Gott. Steht nirgends in der Bibel, muss er auch nicht sagen. Und trotzdem ist er Gott. So, wenn das der Maßstab ist, dann muss ich sagen, zeig mir in der Bibel, wo steht Mohammed. Hier, bei mir geht es ganz schnell, ich habe ein iPad. Tipp einfach nur Mohammed rein und mein System tut die ganze Bibel durchforsten. Wirst du nicht ein einziges Mal finden. So, dieses Argument ist schon mal sehr schwierig, okay? Dass sie sagen. Aber hier steht, dass die Bibel definitiv über Mohammed was sagt. Beziehungsweise Ahmed, was sagt. Okay? So. Passt mal auf. In Sure 759. Und unter dem Volke Moses ist eine Gemeinde, die durch die Wahrheit den Weg findet und danach Gerechtigkeit. Sure 61,6. Und gedenke der Zeit, das ist so wichtig. Gedenke der Zeit, da Jesus, Sohn der Maria, sprach: O ihr Kinder Israels, ich bin Allahs Gesandter an euch, Erfüller dessen, was von der Tora vor mir ist. Und Bringer der frohen Botschaft von einem Gesandten, der nach mir kommen wird. Sein Name wird Ahmad sein. Und als er zu ihnen kam mit deutlichen Zeichen, sprachen sie: Das ist offenkundiger Betrug. Die Tora, Sure 61,6, sagt, dass Jesus diese Worte gesagt hat. Es gibt keinen historischen Beleg dafür. In all den 20.000 Manuskripten, die wir haben, 2 Millionen Seiten über das Neue Testament, 2 Millionen Seiten an Manuskript, die wir haben, wirst du nie diese Worte von Jesus finden. Nie. So, das heißt, allein historisch ist das einfach eine Katastrophe, das hier. Das heißt, wenn ich Mohammed wäre, ich wäre doch zu der Bibel gegangen und hätte nachgeforscht, wo ich da drin stehe. Das Problem ist, er konnte natürlich nicht lesen. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Aber wenigstens sich mit Christen unterhalten. Wenigstens sich mit Christen unterhalten. Weißt du, ich meine so, die ihm dann mitteilen können, wo das eigentlich drin steht. Aber steht nicht. Das heißt hier, es gibt keine, nicht also einen einzigen Hinweis in der Geschichte, dass Jesus das gesagt hat. Oder dass Christen oder Gruppen nach einem Propheten Ahmad Ausschau gehalten haben. Weißt du was? Hätte er Christen gefragt, dann hätten Christen ihm Hebräer 8, Hebräer 6 gezeigt, wo drin steht. Viele Propheten kamen, aber Jesus ist der Letzte, der alles. Weißt du mal so? Dann wäre es mit Mohammed vorbei gewesen. Dann hätte er gewusst, dass er einen Djinn hat. Versteht ihr? Das ist schon richtig heftig. Und jetzt pass auf. Jesus wurde für das Dämonenaustreiben, für seine Kritik an den Pharisäern, für das Heilen am Sabbat, für sein Bekenntnis, Gottes Sohn zu sein und für seinen Anspruch, Gott selbst zu sein, kritisiert und angegriffen, aber nie für eine Prophezeiung über Ahmad. Aber das steht im Koran. Das ist aus den Haaren dahergezogen. Das ist da aus den Haaren dahergezogen. Sure 10,94. Und wenn du im Zweifel bist über das, was wir zu dir niedersandten, so frage diejenigen, die vor dir die Schrift, also die Tora und das Evangelium gelesen haben. Für wahr, die Wahrheit ist zu dir gekommen von deinem Herrn. Sei also nicht der Zweifler einer. Hätte er nun Christen gefragt. Hätte er nur einen Christen gefragt. Das ist echt krass. So, das nächste ist, was halt noch auch ebenso krass ist, ist, dass Moslems uns sagen, dass unsere, hier steht, Evangelium und Tora ist von Gott, ist Gottes Schrift. So in einer Sure, ich glaube, ich habe es ja irgendwo, steht, dass die Gottes Schrift nicht verfälscht werden kann. Aber Moslems sagen heute, ja, der Mohammed steht da nicht drin, weil eure Schriften verfälscht sind. Wie soll das funktionieren? Ich habe gedacht, die Tora und Injil ist Gottes Wort. Sure sagt, Gottes Wort kann nicht verfälscht werden. Aber ihr sagt, weil ihr Mohammed nicht findet, muss es sein, dass das Injil und die Tora verfälscht sind. Ja, aber wenn es Gottes Wort ist, kann es ja gar nicht verfälscht sein. Das ist auch ein Argument, das wir verstehen müssen. So, lasst uns ein paar Bibelstellen anschauen. 5. Mose 18, 15 bis 19. Einen Propheten wie mich, das ist über Mose, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören, nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn und so weiter. Aber das ist eine Bibelstelle, die sie benutzen und sagen, das ist Mohammed. Das kann Jesus gar nicht sein, sagen sie. Wieso kann es Jesus nicht sein? Sagen sie, ja, weil Mose hatte ein Kriegsvolk. Jesus hatte kein Kriegsvolk, aber Mohammed hat ein Kriegsvolk. Mose war ein großer Leiter eines Volkes. Jesus war kein großer Leiter eines Volkes, aber Mohammed war ein großer Leiter eines Volkes. Nun, wir haben ein Problem. Jahwe sagt zu Mose, einem Propheten, was? Wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinem Volk rausholen. Und die sagen dann, ja, aber wir sind ja Brüder. Also kann er sagen, nein. So funktioniert die Bibel nicht. Sondern aus dem Volk Israel muss er sein. Okay, aus dem Volk Israel. Somit kann es Mohammed nie und nimmer gewesen sein. Okay, nie und nimmer. Auch wenn er vielleicht die gleiche Schuhgröße hatte wie Mose. Das ist egal, weißt du, ich meine so. Der hätte die gleiche Frisur haben können und all diese Sachen, das ist mir egal. Aber wenn Mohammed nicht Israelit war und Jahwe statt Allah angebetet hat, dann haben wir ein Problem. Und das hat er eben nicht gemacht. So, dieses Argument, das ist gar nicht so alt, das müssen wir verstehen. Dieses Argument ist gar nicht so alt, vor allem auch mit diesem Bibelvers, sondern es ist von einem Moslem, ich glaube, der ist schon gestorben. Er heißt Ahmed Dedat. Es gibt viele, viele, viele YouTube-Videos über ihn. Ahmed Dedat war Südafrikaner und hat diese Sachen hervorgebracht. Okay? Ahmed Dedat hat nie eine höhere Schule genossen. Okay? Aber er war ein begnadeter Sprecher und war wirklich sehr charismatisch. Okay? Auch wenn du dir YouTube-Videos ansiehst, siehst du, mit welcher Statur, mit welcher Autorität, mit welcher Sicherheit er Sachen gibt, siehst du, der Mann ist wirklich guter Redner. Aber das sind so Argumente, die er benutzt hat. Okay? Und klar, manchmal, wenn du wirklich glaubst, Mohammed steht daran, dann bist du begeistert und lässt alles andere außen vor. Und das ist das. Und das ist, was wir Christen nicht machen. Deswegen haben wir auch eine freie Überlieferung der Bibel. Weil wir alle überlegen lassen. Okay? Anders wäre es, wenn ich euch sage, hey, ihr dürft nur die Elberfelder und diese Sachen müsst ihr über Elberfelder Bibel lesen und diese Sachen müsst ihr rausstreichen. Das ist kontrolliert. Aber ich sage euch, lest welche ihr wollt, prüft alles, geht rein, geht tiefer und so weiter, auf jeden Fall. Das ist das, was Jesus mit uns gemacht hat. Sonst hätte Jesus gesagt, pass auf, schreibt es auf. Nein. Jesus hat gesagt, es muss in die ganze Welt gehen. Deswegen ist es brutal schwierig, in alle Sprachen, egal welche Sprache, übersetzt die Bibel. Übersetzt sie, damit jeder davon weiß. Beim Koran war das nicht so. Dann haben wir, und pass auf, Apostelgeschichte 3,22. Allein das hier, Petrus steht auf und sagt, Mose hat schon gesagt, ein Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken. Gleich mir, auf ihn sollt ihr hören, in allem, was zu euch reden wird. Über wen hat er gesprochen? Über Jesus. Allein in der Bibel steht ja schon, dass diese Prophezeiung erfüllt ist. Genau. Nächste, der wird euch umhauen. Johannes 14 bis 16. Wer weiß, was da steht? Das ist über den kommenden Beistand. Wer ist? Der Heilige Geist. Sie sagen, das ist nicht der Heilige Geist, das ist Mohammed. Warum Mohammed? Weil Ahmed bedeutet der Erhabene. Okay? Parakletos bedeutet Helfer und Anwalt. Das wissen wir, weil den schickt ja Jesus. War ursprünglich, sie sagen, es war nicht ursprünglich Parakletos, sondern es war ursprünglich Periklutos. Und Periklutos bedeutet der Erhabene oder der Geehrte. Sie sagen, hier, Mohammed ist der Erhabene. Es war nicht Parakletos, es war Periklutos. Und Periklutos bedeutet nicht Anwalt, Periklutos bedeutet der Erhabene. Aus den Haaren dahergezogen. Wir haben kein Fragment, das sowas bestätigt. Katastrophe. Und dann können wir weitergehen. Johannes 14,14. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinen Namen, so werde ich es tun. Wer sagt das? Jesus. Aber das ist ja Schirk. Schirk bedeutet, dass du nicht direkt zu Allah gehst, sondern über andere Götter zu Allah kommst. Aber Jesus sagt, du, wenn du mich bittest, wenn ihr mich bittet, werde ich euch geben, was er macht. Er tut sich selbst zur Gottheit erheben. Johannes 14 und 6 bis 16 sind die drei perfekten Kapitel, um Jesu Göttlichkeit zu bestätigen. Und sie benutzen das, um Mohammed hinein zu interpretieren. Verse 16 bis 17. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Wo ist Mohammed jetzt? Er ist nicht bei uns. Er ist bei keinem Moslem. Er ist anscheinend im Paradies bei Allah, wenn Allah im Paradies ist. Jesus spricht hier direkt den Jüngern und sagt, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Zu wem spricht Jesus? Zu seinen Jüngern. Aber wenn Mohammed 600 Jahre später erst gekommen ist, wie kann er zu seinen Jüngern sagen, dass sie ihn empfangen werden, den Beistand, den Geist der Wahrheit, und er wird bei ihnen bleiben? Das geht ja gar nicht. So, das ist, und weißt du, oder Vers 26, der Beistand, aber der Heilige Geist, hier haben wir es. Es ist der Heilige Geist. Es kann niemand anders sein. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, wer wird ihn senden? Jesus. Erstmal, das glauben die ja gar nicht. Der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Von wem zeugen? Das ist eine Bibelstelle für die Dreieinigkeit Gottes. Mohammed ist nicht ausgegangen, um von Jesus zu zeugen. Mohammed zeugt nicht von Jesus. Aber hier steht der Geist der Wahrheit, also der hier gesandt ist. Wenn es hier Mohammed ist, dann hat er, sowas nennt man Thema verfehlt, dann hat er es verfehlt, Jesus zu verherrlichen, weil das ist das, was der Geist der Wahrheit tut. Das heißt, wenn es Mohammed gewesen ist, dann hat es Mohammed verpasst, Jesus zu verherrlichen. Und das ist ein großes Problem. So, dann können wir, was für Bibelstellen haben wir noch? Der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Hohelied der Liebe. Hohelied der Liebe, 5,16. Sein Gaumen ist Süßigkeit und alles an ihm ist begehrenswert. Das ist mein Geliebter und das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. So, das ist wichtig, weil die hebräische Sprache ist ja wichtig. So, sein Gaumen ist Süßigkeit. Süßigkeit bedeutet Mamtakim. Mamtakim, Süßigkeit. So, nächste. Und alles an ihm ist begehrenswert. Dieses Wort begehrenswert ist Mahmadim. So, was Sie sagen ist, ja, Mahmadim stammt aus der Wurzel Mahmad und übersetzt ins Arabische ist es Muhammad. So, linguistisch ist das eine Katastrophe. Ne, wirklich, du kannst nicht aus dem deutschen Wort nehmen, wirklich, so würde ich meinen Namen in der Bibel finden. Ohne Witz. Wenn ich diese Art der Interpretation suchen würde, würde ich meinen Namen in der Bibel finden. Das darf man nicht machen. Das ist eine Gewalttat gegen die Schrift und gegen die Linguistik und gegen Textinterpretation und alles. Du kannst nicht ein Wort aus einer anderen Sprache, auch wenn es eine Schwestersprache ist, rausnehmen und dann in deine eigene Sprache reinsetzen und behaupten, das ist unglaublich. Das darf man nicht machen. Aber ich lasse das jetzt mal gelten und sage, okay, auf der anderen Seite müssen wir dann sagen, okay, wenn dieses Wort, Mahmadim, wirklich über Mohammed prophezeit, dann nehmen wir doch alle anderen Schriftstücke, alle anderen Verse, wo Mahmadim vorkommt, die müssen ja dann auch über Mohammed prophezeien, weil das ist ja Mohammed. Ich habe mal nur drei rausgeschrieben. 1. Könige 20,6. Für wahr, wenn ich morgen um diese Zeit meine Knechte zu dir sende, dann werden sie dein Haus und die Häuser deiner Knechte gründlich durchsuchen. Und es wird geschehen, alles in deinen Augen Begehrenswerte, das ist Mahmadim, also eigentlich Mohammed, werden sie in ihre Gewalt bringen und mitnehmen. Das heißt, Mohammed wurde aus dem Haus in eine andere Gewalt gebracht. Aber es wird noch besser. 2. Chronik 36,19. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauern von Jerusalem nieder. Und all seine Paläste verbrannten sie mit Feuer. Und alle seine kostbaren Geräte, kostbaren, Mahmadim, zerstörten sie. Das bedeutet, Mohammed ist eigentlich zerstört. Jesaja 64,10. Unser heiliges und herrliches Haus, worin unsere Väter dich lobten, ist ein Raub des Feuers für alle unsere Kostbarkeiten. Mach mal dem. Sind zu Trümmern geworden. Mohammed ist zertrümmert. Katastrophe. Verstehst du? Sowas darf man nicht machen. Das ist für uns brutal witzig. Weil wir, das ist so, wie kannst du das machen? Dieser eine Bibelvers, der sagt natürlich was Schönes. Weißt, wenn das Mohammed ist, ein Gaum ist Süßigkeit und alles in ihm ist begehrenswert. Das ist mein Geliebter und das ist mein Freund. Ihr Töchter Jerusalems. Erstens spricht es hier von einem Bund der Ehe. Als zweites zwischen Ekklesia und Gott. Und weißt du, und nach dieser Logik müssten wir dann wirklich jeden Bibelvers nehmen, der über Mahmadin spricht, das ist dann Mohammed. Aber wir sehen, Mohammed ist dann zerstört, Mohammed ist in Gefangenschaft, Mohammed ist in Trümmern. Aber für all diejenigen, das ist keine Prophezeiung über Mohammed. Okay? Es gibt keine Prophezeiung über Ahmed, Ahmad, Ahmud, Mohammed, Muhammad. Es gibt keine Prophezeiung über ihn in der Bibel. Das müssen wir verstehen und das müssen die Moslems akzeptieren. Nur, es ist sehr schwierig zu akzeptieren, weil der Koran sagt, dass der Injil und die Tora über ihn prophezeien. Aber es gibt keinen Nachweis. Kein Nachweis. So, jetzt wir machen eine kurze Pause. Und dann, es gibt zwar noch einen Bibelvers, den sie benutzen, Jesaja 29,12. Und man gibt die Buchrolle einem, der nicht lesen kann, indem man sagt, lies das doch. Er aber sagt, ich kann nicht lesen. Also, Ikara. Ma'ana bikara, okay? Weil er hat es ja gesagt und das ist eine Prophezeiung. Nur das Ding ist, wenn du den Kontext den Kontext liest, wo dieser Vers drinsteht, dann wirst du lesen, das ist ein Kontext, der ist negativ. Der ist negativ. Der ist nicht positiv, der ist negativ. Das heißt, eigentlich wäre es gegen Mohammed. Nur weil, das Ding ist, deswegen ist es sehr wichtig. Weil den Koran liest man nicht kontextual, die Bibel aber schon. Aber wenn du die Bibel nicht kontextual liest, dann kannst du jeden Vers rausreißen, ohne seinen Kontext und kannst egal was damit mitteilen. Okay, das ist eine Katastrophe, das darf man so nicht machen.